Heute bei Was ist los zu Gast? Markus Orts aus Karlsruhe. Er ist Schriftsteller, hat schon einige Bücher geschrieben und die sind auch schon verfilmt worden. Was er alles so macht und der Hintergrund wird er heute erzählen bei Was ist los. Herzlich willkommen, Markus.
Hallo Markus, freut mich.
Ja, schön, dass du da bist. Es freut mich sehr. Wir werden auf jeden Fall einiges zu besprechen haben, weil es ist wirklich, wenn man sich mit dir befasst, sehr interessant. Wenn man sich bei dir irgendwie informiert oder einliest, dann stoßt man schon gleich an eine Stelle, dass du schon als Kind sehr literarisch warst, schon eigentlich schon immer schreiben wolltest. Mhm. Woher kam denn die Begeisterung schon als in den frühen Jahren, sage ich jetzt mal?
Also in den ganz frühen Jahren von meinem Vater. Der hat als Hobby auch Geschichten geschrieben und auch veröffentlicht, damals so in Kirchenzeitungen. Und als Kind ist der Vater ja sowieso der Held, also als natürlich, kleines klar. Kind zumindest. Und dann habe ich dem nachgeeifert und selber so kleine Geschichten ganz früh schon geschrieben. Mhm. Ja. Das war also wirklich der wichtigste Mensch für das Schreiben für mich.
Mhm. Und heute ist es ja so, habe ich nachgelesen, dass, also ich bin ja selber auch künstlerisch aktiv und mache Musik, ich brauchte immer eine bestimmte Stimmung. Mhm. Aber bei dir ist es so, du setzt dich natürlich dann morgens um 7 ran, stehst auf und fangst dann an zu schreiben.
Absolut. Ja. Also wenn ich nicht gerade auf Lesetour bin
natürlich,
oder so.
Klar.
Das gehört ja auch dazu. Nein, in diesen Schreibphasen stehe ich auf. Ich mache das so gern,
ja,
dass ich mich da auch nicht irgendwie quälen oder zwingen muss oder irgendwie, jetzt bleibe ich liegen. Nee, ich gehe frühstücken, dann an den Schreibtisch und dann habe ich meistens so um die 5 Stunden ganz allein fürs Schreiben. Da mache ich auch mal eine Pause,
klar,
oder man legt sich auch mal hin.
Mhm.
Das ist auch inspirierend, wenn man mal 10 Minuten gelegen hat, dann kommen wieder neue Gedanken oder um den Block mal gehen oder so. Aber 5 Stunden ist eigentlich nur Schreiben. Das ist toll.
Ist dann alles klar, auch so eine Routine dann, wo man natürlich,
ja,
dann...
Ja, absolut. Und das hilft ja auch total. Also weil man weiß dann, ich freue mich wieder drauf, es geht weiter. Und ich lasse dann jedes Mal, wenn ich aufhöre, auch so ein bisschen was offen.
Ja.
Damit ich, wie so ein offenes Ende, damit ich am nächsten Tag auch wieder da weitermachen kann. Und weiß, das wollte ich noch schreiben.
Ja.
Dann geht es wieder weiter.
Du bist ja auch sehr, sehr viel unterwegs, Lesereise oder auf Lesungen. Wie beeinflusst dich die, ich sage jetzt mal, viele Reiserei und die unterschiedlichen Orte im Schreibprozess?
Also auf der einen Seite, man lernt wirklich auch viele verschiedene Leute kennen, was gut ist fürs Schreiben, für seine Figuren, die man irgendwie auch erfinden muss. Dann ist es total super, Texte mal auszuprobieren. Wie kommen die überhaupt an? Vor allen Dingen bei lustigen Texten ist es total. Und ich würde behaupten, dass die Lesungen aus lustigen Texten das Schreiben weiterer lustiger Texte beeinflussen, weil man wirklich die Reaktion der Leute, das Lachen im Kopf hat. Da funktioniert es da nicht. Das ist zu platt. Das ist genau richtig. Also man kriegt so ein Gefühl dafür, wie das Publikum auf lustige Texte reagiert. Und Stan Laurel hat mal gesagt, lustig ist das, was die Leute lustig finden oder worüber sie lachen. Und das ist, glaube ich, total wichtig, bei einer Komödie oder einer Satire darauf zu achten.
Hm. Du bist selber auch Lehrer für Sprache, Philosophie und Ethik.
Gewesen.
Ja, gewesen, aber man ist ja also trotzdem, sage ich mal, ausgebildet.
Ja.
Ne? Wie hat sich denn dein Lehrerleben in den Büchern wieder gespiegelt, gerade besonders im, du hast ja ein Lehrerzimmer, erzähl mal da ein bisschen was dazu, das ist ja sicherlich auch eine spannende Erfahrung, gerade aus dem Alltag als Lehrer. Ne?
Genau, das war das dritte Buch, das hieß Lehrerzimmer und das war für meine Karriere der Durchbruch oder total wichtig. Die ersten beiden haben sich 1800 Mal verkauft, also im Grunde fast nicht.
Ja.
Und wenn das dritte auch so gewesen wäre, hätte selbst der gute Herr Schöffling gesagt, okay, das war's jetzt, wir haben es versucht, hat nicht geklappt. Und das Lehrerzimmer war dann aber ein Riesenerfolg und das hat damit zu tun gehabt, dass ich selber ja 2 Jahre Referendariat und 1 Jahr an einer Schule war und das dann wie so eine Art therapeutisches Schreiben, dieses Schulsystem in all seinen Absurditäten zu Papier bringen wollte und musste.
Ja.
Und das hat anscheinend so viele Lehrer begeistert und getroffen, dass sich das gut verkauft hat. Und und auch sehr viele Lesungen natürlich gab. Mhm. Und das war so der erste Schritt, also richtige Schritt in die Unabhängigkeit dann mhm. auch. Ja.
Deine Werke, die wurden ja auch schon mehrfach ausgezeichnet. Wie wichtig sind denn solche Auszeichnungen für dich? Und gerade um weiterzukommen, ist das hier dich auch von Bedeutung? Und ja, wie beeinflusst dich das in der Anerkennung, wie auch in deinem Schreibprozess?
Also, die sind natürlich wichtig. Preise bringen auch Geld und auch klar. Renommee, in Anführungszeichen. Ja. Aber beeinflussen tun sie mich jetzt nicht. Also, ich schreibe jetzt nicht auf irgendwie einen Preis hin oder hoffe, dass ich diesen Preis bekomme. Mhm. Es gab früher mal Stipendien, dafür konnte man sich bewerben, aber so also Aufenthaltsstipendien oder so. Wenn man dann drei Kinder hat, fällt es auch weg, weil man will ja doch bei den Kindern bleiben. Also ich würde sagen, also wenn man anfängt, auf Anerkennung hin zu schreiben,
dann wird es nichts.
Also wie gesagt, mit der Komödie und dem Ausprobieren vor Leuten ist was anderes. Aber wenn ich am Schreibtisch tippe und denke, was könnte jetzt das Feuilleton dazu sagen, dann bin ich, glaube ich, schon auf dem falschen Dampfer. Mm. Ja.
Du schreibst nicht nur Romane, sondern auch Kinderbücher und hast auch schon Hörspiele oder Bühnenstücke geschrieben. Mhm. Gibt es da irgendwas Besonderes, was dir besonders am Herzen liegt? Und wie geht man da bei der Auswahl oder beim Schreibprozess vor? Sagt man, okay, ich habe jetzt wieder Lust auf ein Kinderstück oder auf dessen Zelle oder kommt das einfach so?
Also die Kinderbücher sind ganz klar durch meine eigenen Kinder entstanden.
Die Beeinflussung.
Also genau, ich habe denen abends erzählt und dann kam irgendwann mal so eine Idee, wo ich gedacht habe, das schreibe ich mal auf.
Ja.
Und dann hat sich das am Schreibtisch so weiterentwickelt zu einem Kinderbuch, Billy Backe. Und so sind die Kinderbücher auch gewachsen. Mit den Kindern, also die wurden immer ab 5, ab 7, ab 9, ab 11.
Ja.
Und jetzt gibt es so ein All-Age mit Crazy Family. Und das macht total viel Spaß, das einfach zu machen. Und da gibt es auch jetzt schon den zweiten und dritten Band. Also das geht immer weiter. Ja, das ist schön. Ja.
Ich habe gelesen, die Bücher wurden schon in 16 Sprachen übersetzt.
Also nicht alle, aber insgesamt.
Ja, insgesamt genau, natürlich. Ja. Das ist doch sicherlich auch wirklich spannend oder auch irgendwie, ist man trotzdem auch stolz, wenn man wirklich gerade auch mal ein Buch von sich, klar kann man ja natürlich nicht unbedingt alle lesen, weil man die Sprache nicht alle kennt, aber wenn man dann denkt, okay, das lesen jetzt irgendwelche Leute, Kinder, irgendjemand auf der ganzen anderen Seite von der Erde, ne?
Ja, das ist total faszinierend, vor allen Dingen eben bei Sprachen, die man überhaupt nicht kann, oder bei Schriften, also Koreanisch. Ja. Oder Hebräisch gab es da, wo man dann da steht und kann überhaupt nichts verstehen. Das ist Wahnsinn. Das Gefühl auch jetzt, genau, irgendwo liest jetzt zigtausend Meilen entfernt irgendjemand aus einer völlig anderen Kultur dieses Buch. Finde ich total schön.
Ja.
Aber dann diese Bücher, die man lesen kann. Also ich habe ja Französisch, Englisch studiert und diese französischen, englischen Übersetzungen habe ich natürlich gelesen. Ja. Sind super übersetzt, aber man hat trotzdem das Gefühl, es ist ein anderes Buch.
Was anderes, ja.
Es ist ganz komisch, weil es eben ein anderer Rhythmus ist, ein anderer Ton, ein anderer Klang. Also man hat nicht so das Gefühl, das ist mein eigenes, obwohl das super übersetzt war. Ja. Deswegen bin ich sehr vorsichtig seitdem mit der Beurteilung von Übersetzungen aus anderen Sprachen ins Deutsche.
Ja.
Denn das ist ein Riesenunterschied, trotz dieser Übersetzer, die das toll machen.
Weil die Sprache natürlich auch ganz anders
ist. Genau.
Dein Roman, Das Zimmermädchen, das wurde ja auch verfilmt. Mhm. Wie ist das, gerade wenn man ein Buch schreibt und dann auch zusammenarbeiten muss, darf oder kann mit Regisseuren? Erzähl mal da ein bisschen was, ich finde das total spannend.
Ja, also der Regisseur hatte nur eine Rezension gelesen von dem Buch, das Zimmermädchen. Da ist eben ein Zimmermädchen, das legt sich unter die Betten der Gäste, ganz kurz gesagt. Und er hatte sofort die Vision, das muss ich in Cinemaskop auf die Leinwand bringen, das Bett und darunter das Zimmermädchen, darauf der Gast. Und dann hat er das Buch gelesen und hat sich gemeldet. Und das hat dann 8 Jahre gedauert, ehe die das Geld zusammenbekommen haben. Produktionsfirmen, Sender, WDR. Und dann hat es aber zum Glück geklappt. Und ich bin auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Also der Ingo Häb, der Regisseur, hat das super gemacht. Mhm. Tolle Kamerafrau auch, die ganz, ganz wunderbare Bilder da eingefangen hat. Und man muss ja so einen Roman transponieren in ein völlig anderes Genre. Also ja. Während im Roman jetzt das Zimmermädchen innere Monologe führt und das kann man ja nicht machen vor der Kamera. Sie kann sich ja nicht hinstellen und über sich selber reden. Da muss dann der Regisseur einfach Bilder für finden. Und das hat er super gemacht.
Cool. Hast du selber auch schon mal dich am Drehbuch versucht?
Einmal habe ich das mal geprobt, geübt. Ich habe es jetzt nirgendwo hingeschickt. Schon mal
komplett was anderes.
Ist was völlig anderes. Ich wollte es mal ausprobieren. Es ist sehr, sehr schwierig. Es hat ja auch eine ganz eigene Form. Ne? Da muss man immer innen, Tag und so. Ja. Und dann die wörtlichen Reden müssen ganz genau abgestimmt sein und die Regieanweisungen und so weiter. Also das ist ein ganz eigenes Schreiben, ja.
Du bist ja selber nicht in Karlsruhe geboren, aber hast da deine Heimat oder deinen Lebensmittelpunkt gefunden. Wie sehr beeinflusst so eine Stadt oder unabhängig jetzt von der Familie, aber so ein städtisches Umfeld, wo man wohnt, so den Kreativen oder den Schreibprozess?
Schon, also weil ich ja gerne in der Stadt wohne und auch die Möglichkeiten Kino, Theater, ZKM, was es alles gibt, auch gerne in Anspruch nehme oder das einfach aufsauge, das ist natürlich schon wichtig. Und immer mehr schreibt sich auch die Stadt selber in die Bücher hinein. Also das Crazy Family spielt in Karlsruhe, dann in Durlach und so. Und dann kann man wirklich so aus der eigenen Erfahrung auch ein paar Anekdoten natürlich aus Karlsruhe mit einfließen lassen.
Während der Pandemie hast du natürlich sehr, sehr viel daheim geschrieben, wenn du viel unterwegs bist. Kann das natürlich auch mal sein, dass da unterwegs natürlich geschrieben wird. War denn für dich die Herangehensweise an Schreiben während Corona anders da oder einfach nur eine andere Routine, sage ich jetzt mal?
Also ich konnte auf jeden Fall länger am Stück schreiben und da sind dann auch wirklich viele Romane, also Kinderromane auch entstanden. Weil ich habe dann zum Beispiel Badabamba angefangen zu schreiben, das war so ab 9. Und habe dann jeden Abend meiner Tochter, die war genau in dem Alter, dann vorgelesen. Und das war ein sehr schönes Erlebnis. Ich habe geschrieben und das Geschrieben ist sofort vorgelesen. Und sie hat dann zugehört und dann gesagt, was Papa, nur ein Kapitel heute? Und dann musste ich also nächstes Mal wieder zwei Kapitel schreiben. Und dann war das aber so ein richtig schönes gemeinsames Erlebnis. Schreiben, vorlesen und die Reaktion sofort und das dann auch wieder einarbeiten am nächsten Tag, wenn man merkt, okay, jetzt hier hat es ein paar Längen oder das ist zu kompliziert, dann kann man ja sofort das auch ändern.
Ja, klar. Du hast auch einen Dozentenjob schon in Paderborn und in Bamberg übernommen gehabt. Was möchtest du denn angehenden Schriftstellern vermitteln oder gerade auch vielleicht jungen oder ja, oder wie gestaltest du denn da deine Vorlesung?
Also das waren eher so poetologische Vorlesungen, also wo man, das waren immer nur 4 oder 5, wo ich quasi versucht habe, das darzustellen, was mir wichtig ist im Schreiben. Es gibt aber natürlich auch Schreibwerkstätten, wo ich mit jungen Leuten zusammenarbeite, da ist es mir auf jeden Fall wichtig, die Freude am Schreiben zu vermitteln. Und es gibt auch Kollegen, die sagen, um Gottes Willen, Schreiben ist Arbeit, es ist Qual, man muss sich jedes Wort aus dem Kopf quetschen und so. Da bin ich das genaue Gegenteil. Für mich muss es Leichtigkeit sein, Flow, Fluss, fließen. Also man muss irgendwann das Gefühl haben, nicht mehr ich schreibe, sondern es schreibt, was auch immer.
Ja.
Und dann fängt die eigentliche Arbeit erst an, nachdem man das geschrieben hat, im Überarbeiten und immer wieder feilen und lesen. Also, und ich würde auch jetzt nie jungen Menschen sagen, das ist richtig, das ist gut, das ist schlecht, dass diese Bewertung lasse ich weg, sondern versuche zu vermitteln, dass es Möglichkeiten gibt. Diese Möglichkeit könnte man wählen, man könnte aber auch diese wählen, dann hätte das folgende Wirkung. Wenn man es so schreibt, hat das wiederum eine andere Wirkung. Also das heißt, nicht zu früh jetzt zu sagen, das geht nicht oder so, sondern zu sagen, es gibt Möglichkeiten und ihr müsst euch einfach ausprobieren und dann selber ein Gefühl entwickeln, was ist stimmig, was ist meins.
Ja. An was arbeitest du gerade? Ist das auch wieder irgendwas für Kinder oder irgendein Roman oder was liegt gerade bei dir an?
Ja, gerade ist es tatsächlich Crazy Family, Band 4 und 5. Die haben also wirklich jetzt ganz viele Bände bestellt Und also der Löwe Verlag, und die wollen das richtig weitermachen. Und das macht einfach Spaß. Auch weil mein mittlerer Sohn, der Aljoscha, auch mitarbeitet, der gibt auch schon, der ist, ist 15, der gibt auch schon
Cool.
Ideen mit in den ganzen Prozess und hilft mir da.
Kann man fast schon sagen, dass es manchmal vielleicht sogar biografisch ist?
Biografisch,
Ja, ein bisschen.
das Crazy Family,
Ja.
ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt eine Sache gibt es natürlich, die biografisch ist, das ist der Zosch, der Zocker. Also der spielt so Handyspiele, und da gibt es natürlich auch sehr viele biografische Anknüpfungspunkte, vor allen Dingen mit meinen beiden Söhnen, die ja auch gerne Brawl Stars zocken oder anderes.
Ja. Als Schriftsteller hast du ja schon sehr viel gemacht. Klar, Kinderbuch, Roman, wurde verfilmt in viele verschiedene Sprachen. Gibt es irgendwas, was du gerne noch erreichen möchtest? Ich meine, klar, du hast Spaß an deiner Arbeit. Das ist ja immer eigentlich so das Wichtigste, dass man in dem, was man tut, Spaß hat und natürlich auch noch Erfolg. Das ist ja schon super. Aber gibt es irgendwas, was du noch gerne erreichen möchtest oder wo man hinarbeitet oder gibt es da irgendwas?
Also es gibt immer, also im Moment gibt es ein Buch, das ich im Kopf habe, das ich
Ja.
unbedingt, also ein Erwachsenenbuch unbedingt schreiben möchte. Das ist das eine. Es gibt aber auch so Fantasien, Badabamba zu einem Animationsfilm zu machen. Und da ich auch gerne Klavier spiele und schon mal so ein bisschen improvisiere, komponiere, wie man das will, würde ich natürlich gerne auch mal die Filmmusik selber schreiben. Das wird sehr schwierig, aber
Ja.
vielleicht mit Hilfe von einem richtigen Komponisten. Also so Melodien und Sachen in so einen Film mit reinbringen, das hätte ich. Ich bin großer Filmmusik-Fan. Mal
Ja,
gucken. Das wäre so
das ist schon mal
ein
ja,
Traum.
begeistert.
Aber gut. Da
Gibt's.
muss das Drehbuch so gut sein, dass ich sage, ihr kriegt es nur, wenn ich die Filmmusik machen darf. Aber gut.
Gibt es denn irgendwelche Autoren, die dich selber irgendwie ja, beeinflussen oder irgendwie ein literarisches Vorbild von dir?
Ja, viele natürlich. Also es ist im Prozess meiner Entwicklung hat sich das natürlich auch
Ja, ja.
geändert. Es hat angefangen mit Dostojewski, ganz klar, das war der erste. Also, wenn man von Karl May jetzt mal absieht als Kind und Jugendlicher, Dostojewski, es gibt sowas wie Melville, Moby Dick, was wichtig war, und zuletzt Tristram Shandy von Lawrence Stern. Also, das sind alles, und Philip Roth, der Schriftsteller, auch Paul Auster und andere. Also, da gibt es eine ganze Reihe, die kann man gar nicht alle aufzählen. Also, im Grunde ist alles, was mir wichtig ist und was mich berührt hat beim Schreiben, ist sicherlich zu einem Vorbild geworden. Und auch die fantastische Literatur Südamerika, Cortázar oder Edgar Allan Poe. Und das sind zwar alles nur Männer, aber das ist leider diese Biografie, die man dann hat in der Zeit, wo ich groß geworden bin. Es kommen jetzt immer mehr Frauen auch dazu. Also Joyce Carol Oates, Blonde zum Beispiel, ist Wahnsinn. Also da gibt es auch wieder einfach Autorinnen, die jetzt auch wichtiger werden.
Wie gehst du persönlich mit Schreibblockaden um? Hast du die auch mal und ja, was
Also
tust du dagegen?
toi, 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 ich klopfe hier auf Holz, habe ich das noch nie gehabt. Es gibt
Cool.
eher so, dass ich Ideen, also dass ich zu viele Ideen habe, und
Okay,
dann muss ich mich
verrückt.
lösen und sagen, okay, das kann ich jetzt nicht machen. Ich muss mich konzentrieren auf diese eine Idee, weil man kann nicht fünf Sachen gleichzeitig machen.
Deine Romane, die zeichnen sich ja oft durch die komplexen Charaktere aus. Wie gehst du da vor mit der, ja, wie der Entwicklung von den Charakteren und der Eigenschaft von den Leuten? Stehen erst die Charaktere oder erst die Story oder wie kann ich mir das bei dir vorstellen?
Also da gibt es einen Unterschied, also bei Max oder Mary und Claire, bei diesen Romanen, da gibt es ja wirkliche Menschen. Also es
Ja.
gibt Max Ernst und Mary Shelley und Claire Clermont und so weiter. Es gibt Leute, die wirklich gelebt haben, oder Lord Byron, und da habe ich natürlich einen riesen Fundus und Briefe, Tagebücher und so weiter. Da kann ich diese Figuren, das sind wie Geschenke. Also ich muss sie nicht mehr selber entwickeln, sondern sie haben ja gelebt.
Ja.
Dann wiederum gibt es eben Figuren, die ich selber erfinde. Und da kann ich natürlich machen, was ich will. Und da muss man natürlich auf Glaubwürdigkeit achten, dass so eine Entwicklung einer Person nicht 50 Mal ausschlägt in andere Richtungen, sondern dass diese auch nachvollziehbar ist, obwohl es auch überraschende Momente geben darf in der Entwicklung. Aber es geht natürlich dann immer um Konflikte, manchmal auch um innere Konflikte. Es geht darum, was diese Figur braucht eigentlich für ihre Entwicklung. Was gibt man ihr mit? Was fehlt ihr? All diese Dinge. Oder wie verhält sie sich sozusagen im Kontakt mit anderen? Das sind alles Fragen, die sich dann stellen beim Schreiben.
Wenn man jetzt nochmal zu den Kinderbüchern kommt, da arbeitest du ja auch mit Illustratoren zusammen. Wie läuft so eine Zusammenarbeit ab und welcher Beitrag wird da von dir geleistet? Gerade weil ja doch auch durch die Geschichte vielleicht auch ein Bild entstehen soll.
Also da bin ich wirklich... Das ist ganz einfach. Ich schreibe den Text, schicke es zum Verlag und der Verlag sucht die Illustratorin oder den Illustrator aus. Die sagen mir dann vorher, wir haben die zwei oder drei hier im Auge, guck dir mal ein paar Bilder an, die sie gemacht haben. Und dann sage ich, oh ja, das finde ich super. Und dann nehmen sie das in der Regel auch. Mhm. So kam es zu Ina Hattenhauer, Kerstin Meyer, Horst Klein, Lena Winkel. Es waren immer andere, für jedes Projekt jemand anderes. Und das macht aber der Verlag. Und ich bin der Meinung, der Verlag kennt 3000 verschiedene Illustratorinnen. Ja. Ich kenne keinen. Mhm. Die sollen das machen.
Die sind Experten.
Ja, die sind Experten. Die können es besser als ich. Und das war immer gut so. Und die setzen dann diesen Text um. Und dann schicken sie natürlich ab und zu auch mal Illustrationen. Aber ich würde mal sagen, in 99% aller Fälle bin ich sehr begeistert und angetan und berührt.
Weil es einem einfach gefällt.
Genau. Und wenn jetzt vielleicht mal die Mundpartie nicht ganz stimmt, dann schreibe ich halt zurück. Ja. Kann man dem vielleicht noch ein paar schönere Zähne verpassen. Okay, machen wir und dann läuft es auch. Ja.
Mhm. Wie siehst du die aktuelle literarische Landschaft in Deutschland? Ich persönlich kenne mich da jetzt nicht wirklich aus, aber gibt es da irgendwie auch bestimmte Trends oder Entwicklungen oder was irgendwie besonders auffällt? Ich meine, klar, da ich selber Musiker bin oder man ja auch Musik durch den Radio allgemein konsumiert, fällt vielleicht sowas eher auf, aber wie ist denn das so im literarischen Bereich?
Ja, also ich würde jetzt behaupten, dass der Realismus sozusagen immer noch regiert und auch das Autobiografische, also der Versuch sozusagen über seine Mutter, Vater, Kindheit, wie auch immer, zu schreiben und dieses berühmte Autofiktionale, dass man dann versucht, das eigene mit Fiktion irgendwie wie auch immer anzureichern oder auszuschmücken. Das ist sozusagen immer noch der gängige Trend, wogegen nichts zu sagen ist. Es ist sehr, kann man machen. Ich lese das auch teilweise, aber mir fehlt so ein bisschen die Stimme des Verrückten, des überbordenden, grotesken, absurden, auch fantastischen, der über die Stränge schlägt, wo es einfach völlig drunter und drüber geht. Also so ein Tristram Shandy oder von mir aus auch so eine Blechtrommel, die in diesem Schelmenromanartigen Wortakrobat Stil geschrieben ist. Sowas fehlt im Moment ein bisschen. Also mindestens, wo ich das überblicken kann.
Spannend auf jeden Fall. Wenn du auf deine bisherige schriftstellerische Karriere zurückblickst, gibt es da hast du sicherlich auch, ich sage jetzt mal so, viel Erfahrung natürlich gesammelt. Aber wenn du jetzt jüngeren Leuten, die jetzt zum Beispiel anfangen wollen zu schreiben, gibt es da irgendwas, was du denen raten würdest oder irgendwelche Fehler, die sie nicht machen sollten, die du vielleicht oder andere in deinem Umfeld gemacht haben, wo man oder einfach nur sagen, Spaß haben oder was würdest du den Leuten raten, die da irgendwie anfangen oder gerade am Anfang sind?
Also ich würde auf jeden Fall raten, dass sie einen ganz gewöhnlichen Beruf erlernen. Also dass man nicht sagen kann, ich werde Schriftstellerin oder Schriftsteller. Und ich studiere in Leipzig und Hildesheim und dann setze ich mich hin und schreibe meine Romane. Ich glaube, dass es wichtig ist, einen Beruf, es muss ja kein Studium und Arzt, Anwalt und Lehrer sein. Es kann auch ein Zimmermann, Buchhalter, was auch immer sein. Also etwas, das man gelernt hat, wo man sich mit der Welt auseinandersetzt und auf dem Boden dessen, dieser Erfahrungen kann man anders schreiben, als wenn man überhaupt nicht in irgendwie einem System drin war, in irgendeiner Arbeitswelt. Also das fände ich total wichtig. Und die meisten Schriftsteller, die ich kenne, oder eigentlich fast alle, also Bernhard Schlink, Jurist, Juli C., Jurist, es gibt Ärzte, es gibt Lehrer, es gibt alle möglichen Berufe. Und es gibt kaum jemanden, der nur
nichts gelernt
schreibt.
Hat. Also,
genau.
Ja.
Eben. Und das würde ich auf jeden Fall sagen, dass sie auf diesem Boden anfangen
Man
sollen.
Braucht ja oft Geschichten aus dem Leben und Lebenserfahrung.
Genau.
Ne?
Ohne, wenn ich nicht Lehrer geworden wäre, da hätte ich das Lehrerzimmer nicht schreiben können und hätte so nie diesen...
Die Erfahrung und das ganze
genau.
Ding. Wenn man ein Autor ist, der schon sehr, sehr viele Bücher geschrieben hat oder auch sehr viele Bücher verkauft hat, da kommt es natürlich bestimmt auch vor, dass man Feedback und Rückmeldungen von den Lesern kriegt, nicht nur, sage ich mal, face-to-face bei Lesungen oder die vielleicht auch wissen, auf was sie sich einlassen, sondern vielleicht auch mal per Mail oder so oder vielleicht auch Kritik oder irgendwas. Wie geht man damit um? Nimmt man sich das manchmal zu Herzen und lässt es vielleicht auch mal irgendwie mit einfließen oder wie ist das bei dir?
Also es gibt so Fanpost, gerade auch bei den Kinderbüchern, das ist total rührend. Also Mütter, jetzt habe ich gerade noch eine bekommen, die haben den Schrönk, das ist eine Figur aus Billy Backe, haben die genäht selber, also ein Riesenvieh mit so langen Armen und Beinen. Ganz toll für ihren Sohn, der das mit 5 Jahren so sehr liebt. Das sind natürlich sehr anrührende Mails, die man dann bekommt. Und in der Regel kriegt man ja nur Lob. Also jemand, der das jetzt fürchterlich findet, schreibt in der Regel nicht. Ich finde das furchtbar. Das habe ich jetzt eigentlich nicht. Ich habe einmal auf das Lehrerzimmer hin einen Brief von einer 80-jährigen Lehrerin bekommen, die gesagt hat, Angst, Jammer, Schein und Lüge sind nicht die Säulen des Schulbetriebs. Ich habe 50 Jahre da gearbeitet. Das stimmt nicht. Also sie hat sozusagen die Ironie oder die Satire nicht so gesehen, sondern hat es einfach ernst genommen. Aber das passiert sehr selten.
Aber das ist ja trotzdem dann schön, wenn du wirklich hauptsächlich positives Feedback bekommst. Ja. Ich meine, klar, bei den Lesungen dann sowieso, weil ja da die Leute hingehen, weil sie sich dafür interessieren, aber auch gerade so Fanpost, sage ich jetzt mal. Mhm. Okay, es war sehr interessant. Kommen wir schon zur letzten Frage, die ich immer gleich, und zwar, was ist für dich Heimat?
Ja, Heimat... sind die Menschen. Also die Menschen, die um mich herum sind, die ich liebe und schätze, das würde ich so sagen. Es ist weniger ein Ort als dieses Kommunikations- und Liebesnetz sozusagen.
Okay. Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Wir wünschen dir weiterhin viel Spaß bei deinem Beruf oder bei deiner Berufung, dass du weiterhin viele tolle Bücher schreibst, die Leute und vielleicht auch vor allen Dingen auch die Kinder begeistert.
Danke.
Und mach weiter so. Das war Markus Orts, Schriftsteller aus Karlsruhe. Ciao.
Ciao.